Thema heute ist Glauben und Wachsen und Reifen im Glauben. Das ist das, was schon so ein bisschen angeklungen war, so in den Anfangsworten. Wachsen und Reifen im Glauben. Wir hatten schon gesehen, alles im Leben ist eigentlich auf Wachstum ausgerichtet. Wir sehen es in der Natur, aber auch im menschlichen Leben entdecken wir dieses Prinzip und interessanterweise auch im Geistlichen. Da finden wir eigentlich das Gleiche, dass es dort um Wachstum geht, genauso wie wir es in der Natur finden. Und auch das Christsein startet ja mit einer Neugeburt oder Wiedergeburt, wie dies die Bibel auch sagt. Und da ist die Bibel auch ganz klar. Ein Christ ist nicht jemand einfach, der von Geburt aus dazugehört oder dessen Eltern Christen sind und damit ist man selber auch irgendwann Christ oder indem man irgendwie christlich ist und so geht das dann weiter, sondern es beginnt mit einer klaren Entscheidung für Christus und dass Gott diesen Menschen dann als sein Kind annimmt. Das ist sozusagen Beginn, ein Start, eine Geburt. Und die Bibel beschreibt das auch als Wiedergeburt, als Neugeburt. Aber damit fängt es erst an, damit geht es erst los. Und ich möchte so ein bisschen aufzeigen, dass auch die Bibel quasi so Art Schritte zeigt oder Wachstumszeiten darstellt, die wir im normalen biologischen Leben kennen, aber die wir auch im geistlichen Leben finden. Und zwar möchte ich dazu heute mal zugrunde legen den Text aus 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Wir sehen das wahrscheinlich, genau. Und da unterscheidet Johannes, also der Schreiber dieses Briefes, im Prinzip drei Gruppen von Menschen, drei Altersgruppen. Ich lese erstmal den Text vor. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also Johannes sieht hier in seinem Brief auch drei Gruppen, wenn man so will, von Menschen oder drei Entwicklungen, wie wir es auch aus dem Biologischen kennen. Ein Kind, ein junger Mann oder eine junge Frau, kann sich jeder drunter eingruppieren. Und dann auch Väter und Mütter. Also es gibt alle Entwicklungsstufen, die wir auch im Biologischen kennen, auch im geistlichen Leben. Natürlich, egal wie alt oder wie reif man im Glauben geworden ist, man bleibt ein Kind Gottes. Also mehr gibt es nicht. Das ist die höchste Berufung, die wir haben. Das höchste, schönste, größte, was wir in dieser Welt erreichen können, ist ein Kind Gottes zu sein. Also von daher gibt es auch kein Stufenchristsein in dem Sinne. Der eine ist ein besserer, der andere ein schlechter Christ. Aber es gibt doch Entwicklungen. Man fängt irgendwo an und soll sich weiterentwickeln. Das ist ganz natürlich, ganz normal, auch im Geistlichen. Und die Bibel zeigt häufig, finden wir viele Stellen, Hebräerbrief und in allen Briefen, wo auf die Gefahr hingewiesen wird, dass der Glaube stecken bleibt, dass er regelrecht verkümmert, bis hin, dass das Heil gefährdet ist. Und dieser freikirchliche Dreisprung, bekehrt, getauft, geschafft, ist nicht in der Bibel zu finden. Ja, das ist nicht biblisch. Hier geht es mit der Bekehrung erst los und dann soll das möglichst gesunde Wachstum auch erfolgen. Und ich habe so den Eindruck, dass es da auch ein Stück mangelt, auch in unseren Gemeinden. Ich habe, nicht aus dieser Gemeinde, hat mir jemand erzählt, evangelisieren ist gut und schön, aber wie geht es dann weiter? Er erzählte so ein bisschen das Beispiel von einer Frau, die war gerade getauft worden und nach einer relativ kurzen Zeit blieb sie einfach weg. Und dann hat man irgendwie ein paar Monate später mal nachgefragt und dann sagte sie, ja, bevor ich mich bekehrt habe, da haben sich alle um mich gekümmert. Jeder kam auf mich zu, hat mich besucht, hat gefragt, wie es mir geht und so weiter. Und auf einmal nach der Taufe hörte das mehr oder weniger schlagartig auf. Und das hat er so ein bisschen widergespiegelt. Man hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist alles erledigt, also können wir uns zurücklehnen. Das Gegenteil ist der Fall. Dann geht es erst richtig los, so wie die Bibel das hier beschreibt. Ich habe allerdings so ein bisschen auch die Befürchtung im Hinterkopf, neben dem, dass es natürlich nicht sein kann, dass man sich um einen nicht weiter kümmert, dass es vielleicht auch so ist, dass wir an vielen Stellen andere gar nicht weiterbringen können, weil wir selber stecken geblieben sind und kaum über das Kindstadium hinausgekommen sind, sodass wir selber natürlich immer nur das weitergeben können, wo wir selber schon hingewachsen sind. Ich will so ein bisschen gucken, was kennzeichnet diese, wenn man so will, Gruppenstadien im Glauben? Was kennzeichnet also einen jungen Christen, ein Kind im Glauben? Vers 12 sagt, sie haben die Sündenvergebung erlebt und somit ist Gott ihr Vater und das begeistert sie. Sie sind froh, im Arm des Vaters angekommen zu sein. Freude, Begeisterung sind deutliche Kennzeichen ihres neuen Lebens. Und sie erleben tatsächlich das Leben als neu. Sie fühlen sich regelrecht verjüngt. Wir sehen schon in der Apostelgeschichte 8 von diesem Kämmerer, er zog seinen Weg mit Freuden nach der Taufe. Er war begeistert, das hat ihn froh gemacht. Wir lesen von den ersten Christen, von diesen ganz jungen Christen, in Apostelgeschichte 2, von Jubel des Herzens. Ja, da steht nicht Frustration oder alles war so schwer und schwierig, was es ja klar war. Die Situation war ja schwierig. Da wird Jubel berichtet. Sie erleben ein tiefes Grundvertrauen in Gott. Sie erleben die Liebe Gottes, die ihr Leben überstrahlt und hoffentlich auch tief in das Emotionale hineinwirkt. Das ist ja auch wichtig. Wir müssen Gott auch emotional erfahren, nicht nur rational. Die Psalmen sagen, wir sollen Gott schmecken, dass er gut und gütig ist. Das sollen wir wirklich erleben. Und das ist etwas, was ein junger Christ auch erlebt oder erleben sollte. Das ist etwas, was ein Kind im Glauben auch kennzeichnet. In Hiob wird das in meinen Augen mal sehr gut zusammengefasst, Hiob 33. Wie so ein Mensch das auch erlebt, sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt und er hat mich nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Das beschreibt für mich eigentlich sehr gut, wie ein junger Mensch, ein Kind im Glauben, das erlebt. Ich bin froh, an Gott gläubig geworden zu sein. Ich erlebe das. Das fühlt der junge Christ. Und das müssen wir auch einem jungen Christen absolut zugestehen und auch ihn da fördern. Junge Christen sind begeistert von der Gemeinde, vom Erleben dort. Und sie brauchen andererseits auch die Gemeinde, diesen Schutzraum, diese Nestwärme. Und wie gesagt, auch diese emotionalen oder gerade auch emotionalen Erfahrungen des jungen Christenlebens prägen. Und das soll auch unsere Identität fördern. Nämlich die Identität als Kind Gottes, als eines vom Vater geliebten Kindes. Von Jesus selber wird das auch so beschrieben. Lukas 3, Vers 22. Die Taufe von Jesus. Du bist mein geliebtes Kind, hört Jesus so diese Stimme. Das ist etwas, was ganz am Anfang steht und was ganz fundamental wichtig auch für unsere Identität ist, dass wir das erleben, auch immer wieder natürlich, aber gerade auch am Anfang, du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, das ist das, was Gott uns ganz zentral zusagt. 1. Johannes 3, Vers 1 sagt damit fast unüberbietbarer Deutlichkeit, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und dann kommt's und wir sind es. Also er bestätigt das nochmal, wir sind Kinder Gottes und das kann uns froh machen. Junge Christen, Babys, Kinder im Glauben, wie auch immer, leben von der Bibel, sie wollen lernen, sie wollen weiterkommen, sie wollen wachsen, so wie wir das gehört haben, da streben sie nach. Die Bibel beschreibt, oder die Bibel sagt von sich selber, sie ist praktisch für junge Christen wie Milch. Das, was Milch für ein Baby ist, ist die Bibel für einen jungen Christen. Das will er haben. Aber, ganz klar, sie sind noch keine reifen Christen. Sie sind keine jungen Männer, sie sind keine, oder junge Frauen, sind auch keine Väter oder keine Mütter im Glauben. Hier muss noch ganz viel wachsen, vertieft, gefestigt werden, in alle Bereiche eindringen. Paulus sagt dementsprechend auch zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, dass ein Neubekehrter nicht die Gemeinde leiten kann. Das geht einfach noch nicht. So weit ist er noch nicht. Auch wenn sonst vielleicht ganz viel Bildung, akademischer Titel, beruflich, das vielleicht passen würde, die berufliche Stellung, was auch immer. Aber es geht nicht. Neubekehrter ist einfach noch nicht so weit. Er kann die Dinge geistlich noch nicht fassen oder überblicken. Kinder schätzen sich manchmal auch falsch ein, können vieles noch gar nicht überblicken. Ihr kennt ja unseren Jonathan, begeisterter, potenzieller Angler und würde halt gern mal angeln. Und dann waren wir letztes Jahr, oder wann das war, auch mit meinem seinem Opa, sind wir an so einem Kanal lang gegangen, da standen natürlich alle und angelten. Und das interessierte natürlich Jonathan, da müssen wir hin. Und dann Jonathan hingelaufen, die ganzen Angler saßen da, die alteingesessen. Hallo Leute, ich zeige euch mal, wie das geht. Ja. Also, er hatte die Begeisterung, ich will angeln, und hat sich da aber natürlich fehl eingeschätzt. Tolle Sache, trotzdem, über Kinder freuen wir uns, über Babys, auch wenn sie Fehler machen, schreien, nerven, kleines Kind, ist eine tolle Sache. Nicht ganz so groß ist natürlich die Freude, wenn das Kind 20 oder 30 Jahre alt ist und noch immer an der Hand der Mutter durch die Stadt spaziert, dann ist die Freude geringer. Und deshalb müsste es auch weitergehen. Natürlich, das reicht nicht. Wir müssen in die nächste Phase auch kommen. Und die Bibel zeigt uns, es gibt eben weitere Entwicklungen. Und sie nennt eigentlich die zweite Phase die jungen Männer oder die jungen Frauen. Kann man auch sagen, Männer, Frauen, Väter, Mütter, das ist jetzt, subsumiere ich. Also wenn ich jetzt Männer sage, meine ich genauso Frauen. Und bei Väter meine ich genauso Mütter. 1. Johannes 2, Vers 13 schreibt, ich habe euch, ihr jungen Männer, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und auch Vers 14b, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also hier definiert Johannes schon einen jungen Menschen im Glauben noch mal ein Stück weiter. Und er zeigt auch, das kann durchaus ein anstrengender Prozess sein. Und das geht manchmal dann auch durch Wüsten und Krisen. Letztlich geht es aber um eine Vertiefung unseres Glaubens, wie so ein Baum, der ja auch manchmal geschüttelt wird und wo die Wurzeln dann nur umso tiefer wachsen. Die Gefühle müssen ergänzt werden, auch durch eine tiefe Durchdringung aller Lebensbereiche, durch den Glauben. Man erlebt eben 2. Korinther 5, Vers 17, es ist alles neu geworden oder es ist etwas neu geworden, aber wir sind noch nicht im Himmel. Und das geistliche Leben hier auf der Erde ist ein Kampf, ist eine Auseinandersetzung. In der Pubertät erlebt man natürlich auch viele Spannungen, auch schon im Biologischen. Man will erwachsen, autonom werden, selbstständig, aber auch erwachsen werden und Verantwortung übernehmen, ist auch schwer. Man merkt auf einmal, wie man in so Spannungsfeldern ist. Und manche wollen tatsächlich in so einem Kindlichen hängen bleiben. Ja? Sie möchten eigentlich gar nicht erwachsen werden und sie möchten lieber den Schutzraum des Kindseins weitererleben. Und das gilt auch für uns. Und manche bleiben einfach hängen, kommen nicht weiter, wollen einfach die nächsten Phasen nicht wahrhaben und auch nicht gehen. Und da ist die Auseinandersetzung ganz zentral, sicherlich in diesem geistlichen Kampf, die Auseinandersetzung mit der Sünde, mit Sünden, die man vielleicht als längst überwunden vielleicht sogar auch angesehen hat. Paulus schreibt das ja auch im Römerbrief, also jemand, der das sicherlich von sich auch biografisch so darstellt, das ist ja nicht einfach nur rhetorisch gemeint, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir leben eben dann unerlöste Anteile unserer Persönlichkeit, kämpfen mit inneren Zwängen, mit Müdigkeit, mit Lähmungserscheinungen. All die Dinge, wo wir vielleicht dachten, Mensch, das ist so in der ersten Begeisterung alles weg oder das kann uns gar nicht mehr erschüttern. Auf einmal wird vielleicht auch die Welt wieder attraktiv und schillernd. Die Gefühle im Glauben sind so ein bisschen zurückgegangen. Und dann geht es darum, was wollen wir wirklich? Wo wollen wir wirklich hin? Wollen wir weiter wachsen oder möchten wir einfach nur ein paar Gefühle haben? Möchten wir es nur nett haben? Oder wollen wir wachsen im Glauben? Und das ist ein Lernprozess. Und wir können so ein bisschen an Jesus selber sehen, wie er diesen Lernprozess durchzogen hat, wie er damit auch diesen Lernprozess durchgegangen ist. Hebräer 4, Vers 15 schreibt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist der Unterschied. Also Jesus hatte die gleichen Prozesse, war aber ohne Sünde und hat sich ganz klar weiterentwickelt, in Anführungsstrichen. Hebräer 5, Vers 8 schreibt es eigentlich fast noch deutlicher. Und er lernte, also selbst Jesus hat gelernt, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und ich denke, dass uns die Versuchungsgeschichte Jesu kann uns also ein Stück weiterhelfen, zu lernen, wie wir weiterkommen können im Glauben oder was so die Stolpersteine sind, wenn es um diesen zentralen Kampf geht, vom Kind des Glaubens, der von Gott angenommen ist, zu wachsen und zu reifen. Bevor Jesus öffentlich angefangen hat in seiner Wirksamkeit, also bevor Jesus aufgetreten ist oder vielleicht auch auftreten konnte, hat er eigentlich diesen Kampf erst so durchlebt. Das steht am Anfang. Und wir lesen nach Lukas, was ich schon sagte, du bist mein geliebter Sohn, nach dieser Geschichte mit der Taufe, lesen wir, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt war, voll des Heiligen Geistes. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass das für manche bedeutet, oh ja, jetzt kommt das seelische Hochgefühl, jetzt kommt so eine emotionale Lobpreiszeit oder es ist mal so eine Zeit, wo man sich so in den Armen des Vaters ausruht und was es da alles so gibt. Und das Gegenteil passiert hier. Der Heilige Geist schickt ihn in die Wüste und dort ist die Zeit der Versuchung, wo er vom Teufel versucht wird. Hier geht es also um diesen zentralen Kampf, den wir uns stellen müssen. Der Heilige Geist drängt immer, habe ich so den Eindruck, drängt eben immer wieder auch in Entscheidung, in konsequente Abkehr von Sünde, zu Hingabe, zu Unterordnung unter Gottes Willen. Und das ist bei Jesus auch so. Und es ist verständlich, dass es Jesus nach 40 Tagen hungert. Ich will nicht die ganze Geschichte darstellen, aber so ein paar Aspekte nennen. Und jetzt kommt der Teufel und macht ihm seine Angebote. Das erste, das Angebot der Abkürzung. Das Angebot des leichten Weges. Jesus hat Hunger. Ja? Da wo eben nicht glatt, alles glatt läuft, der Alltag an dir nagt, Schwierigkeiten, Krankheit dir das Leben schwer machen, da ist auf einmal Hunger da. Und dann kann es schwierig werden. Dann kommen diese Anfragen, die Zweifel, die inneren. Das dürfte es als Kind Gottes doch gar nicht geben. Gott will doch für das Kind nur das Beste und nicht diese Steine da in der Wüste. Gott ist doch gut. Ja, und wir definieren ja auch schnell gut oder das Beste, das, was unsere Wohlstandsgesellschaft unter das Beste verkauft. Das ist aber nicht biblisch unbedingt das Beste. Da gibt es schon Unterschiede. Hier auf einmal Steine in der Wüste. Das ist das, was Jesus hat. Und Jesus macht deutlich, dem Teufel auch, es gibt keine Abkürzung, es gibt keine Vereinfachung, sondern er hat diese tiefe Verwurzelung im Wort Gottes und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. In der zweiten Versuchung geht es um was anderes. Da zeigt der Teufel eigentlich schillernd so die Möglichkeiten der Welt auf. der Jesus zeigt, der ihm geben will. Macht, Herrlichkeit, Geld, Sexualität, Einfluss, Reichtum, tolles Leben, Luxus, was auch immer. Was wir uns so vorstellen können oder was uns auch faszinieren, begeistern würde. Und der Teufel hat diese Angebote. Jesus sagt nicht, Mensch, du lügst, du erzählst hier Dinge, die gar nicht stimmen, sondern Jesus glaubt ihm das. Er lässt sich das vom Teufel zeigen, in Anführungsstrichen. Er widerspricht ihm also nicht. Also der Teufel oder auch die Sünde haben natürlich Möglichkeiten, die uns faszinieren. Auch wenn es sozusagen der Teufel nicht alle Details zeigt oder vor allen Dingen nicht das Ende davon zeigt. Aber es zeigt sich eben, hier sind viele faszinierende Dinge da. Und Versuchung läuft hier, und das ist auch sicherlich heute oft so, über das, was wir sehen. Der Teufel zeigte Jesus das, was die Welt zu bieten hatte. Das, was uns fasziniert. Wir können es uns sehen, wir können es uns vorstellen. Und ich denke, da sind wir in unserer mediendominierten Gesellschaft eben auch besonders gefährdet an dieser Stelle. Können wir uns vorstellen, wie wir da auch als Christen schnell angefochten sind. Aber Jesus widersteht auch hier. Er führt keine Diskussionen, geht keine Kompromisse ein, sondern zeigt die Quelle seines Lebens. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das zeigt also, Anbetung ist mehr als ein Lobpreislied singen. Zum Letzten ist es ein Lebensstil. Und du betest eigentlich das an, was dir wirklich wichtig ist, egal wie du es nennst. Und von daher war das letzte Lied, was wir gesungen haben, passt da sehr gut rein. Es geht in der Anbetung ums Herz, was wir wirklich wollen, was uns wichtig ist. Und Jesus hat ganz klar gesagt, ich bete Gott den Vater an. Und alle anderen Dinge, so wichtig es vielleicht sind oder ich manches auch aufnehmen kann, aber es ist ganz klar, dass ich mich für Gott entscheide. Es gibt noch so eine letzte Versuchung, das würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die fromme Versuchung. Ja, wenn der Teufel jetzt also nicht durch Abkürzung und Leichtermachen des Weges erreicht oder auch die schillernde Angebote der Welt verführen kann, dann doch vielleicht im religiösen Bereich. Ja, wirf dich vom Tempel, Gott bewahrt dich schon, zeig dich als Wundertäter, beeindrucke durch deinen Glauben. Jesus soll hier also von der Beziehung zu Gott abgetrennt Religion bringen. Der Teufel hat nichts gegen Religion und schon gar nichts gegen Religion, die uns selber vielleicht noch aufwertet, das Ego stärkt, uns vielleicht sogar eine Position oder Macht vermitteln. Aber das heißt letztlich Gott versuchen. Man kann sich hier vorstellen, dass gerade man auch als ernsthafter Christ, der sagt, Mensch, mit der Welt, da will ich nichts zu tun haben, da bin ich vorsichtig und den leichten Weg gehe ich auch nicht, ich mache es mir durchaus schwer, dass der im religiösen Bereich gefährdet ist. Sondern auf einmal auf dieser Ebene, dass man sagt, man möchte eine Stellung, eine Position im Glauben, in der Gemeinde, in der Kirche, wie auch immer haben. Und da versucht ihn auch der Teufel zu verführen. Aber Jesus lässt sich da nicht aufs Glatteis bringen. Jesus widersteht dem ganz klar und sagt, ich will Gott nicht versuchen. Ich lebe aus der Beziehung zu Gott heraus. Das ist für mich das Entscheidende. Und wir sehen hier an Jesus, wie man zu solch einem starken jungen Mann, Frau werden kann. Und das geht nur durch diese Kämpfe durch. Immer wieder zeigt uns das die Bibel. Die Antwort lautet letztlich, wie wir das durchstehen können, ist das Wort Gottes und eigentlich nur das Wort Gottes. Jesus diskutiert nicht. Er bringt ja auch keine psychologischen oder soziologischen oder philosophischen Gedanken, sondern stützt sich in dieser ganz zentralen Auseinandersetzung einzig und allein eigentlich aufs Wort Gottes. Und anders ist ja der Teufel auch nicht zu besiegen. Und diese dämonischen Mächte, die sind ja viel stärker eigentlich als wir. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns da an das Wort Gottes halten. Was fällt uns dabei noch auf? Es geht ums Wort Gottes ganz zentral, aber wenn wir jetzt genauer hingucken, dann zeigt sich, dass Jesus alle Verse, die er nimmt, zitiert, nur aus einem einzigen Buch aus der Bibel zitiert, nämlich aus dem 5. Buch Mose. Das heißt, er zeigt dem Teufel eigentlich auch, ich kenne die Bibel gut. Jesus kannte sich also in der Bibel aus. Er konnte mal eben aus einem einzigen Buch drei Stellen zitieren. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache, dass wir die Bibel gut kennen, dass wir uns systematisch auch darin weiterbilden, die Zusammenhänge studieren. Und das konnte Jesus. Er konnte aus dem 5. Buch Mose alleine sozusagen den Teufel besiegen. Ich glaube, es steckt noch was anderes drin. Das 5. Buch Mose, wer es kennt oder wenn man drin gelesen hat, der weiß, das ist das zentrale theologische Buch des Alten Testamentes. Hier werden eigentlich alle wichtigen Themen des Alten Testaments theologisch bearbeitet. Das heißt, Jesus verstrickt sich gegenüber dem Teufel nicht in einzelnen aus dem Zusammenhang gerissene Bibelstellen, mit denen man ja im Endeffekt alles beweisen und widerlegen kann, sondern er geht ganz zentral von der Mitte, von den zentralen Aussagen des Wortes Gottes aus. Und letzter Punkt, das 5. Buch Mose enthält ja durchaus viele Passagen, die wir auch zum Beispiel im 2. Buch Mose finden oder an anderen Stellen. Aber es ist anders geschrieben, es ist appellativer geschrieben, es ist eigentlich so ein Vermächtnis von Mose, in dem er viel leidenschaftlicher auch spricht und argumentiert. Er ruft sie also auf, ganz mit Gott zu leben, sich nach ihm auszurichten. Und ich glaube, das will Jesus auch verdeutlichen, indem er aus dem 5. Buch Mose zitiert. Ich habe nicht nur die richtigen Bibelstellen parat, ich bin nicht nur bibeltreu, sondern ich will das mit meiner ganzen Person leben. Ich möchte mich ganz bewusst in diese Entscheidung mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein reinnehmen. So wie Mose das auch geschrieben hat. Ich treffe diese Entscheidung für Gott und damit gegen den Teufel und seine Versuchungen. Und Jesus ist da eben der Sieger geworden. In Johannes 14 wird mal gesagt, dass Jesus von sich sagt, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Man kann auch sagen, auf mich hat er keinerlei Anspruch. Das heißt, Jesus hatte so diese Radikalität, die uns ja oft fehlt, aber Jesus hat es uns vorgelebt als Vorbild, hat dem widerstanden. Wir sehen also in dieser Versuchungsgeschichte exemplarisch eigentlich auch beschrieben, wie Johannes hier die jungen Männer beschreibt. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das kennzeichnet den jungen Mann, die junge Frau im Glauben. Er hat also den Bösen überwunden. Nicht nur einzelne Sünden oder das Böse im Sinne eines Prinzips, sondern es hat hier, denke ich, schon so eine Art Entmachtung auch des Teufels im Leben, ein grundlegender Sieg auch stattgefunden, der aber nur aus der Auseinandersetzung heraus erwächst. Horst Stricker schreibt dazu, der Apostel bestätigt den heranreifenden Christen, sie hätten den Teufel besiegt. Das ist eine starke Aussage. Sie steht grammatisch im Perfekt und deutet damit auf ein definitives Ereignis hin, nämlich auf die Entmachtung des Bösen durch die persönliche Kapitulation vor Christus. Das ist mehr als seine Niederlagen zu bekennen, um Vergebung zu bitten, aber ansonsten ein von Sünden und Süchten gebeutelter Christ zu bleiben. Der Prozess geistlicher Reifung drängt uns in die unbedingt notwendige Auseinandersetzung, die Festungen des Bösen aufzubrechen und sich Christus gehorsam zu unterstellen. Zum Beispiel im Intellektuellen, im Finanziellen, im Sexuellen, im Emotionalen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Das gibt es nicht. Überhaupt nicht. Und das heißt auch nicht, dass wir einen ständigen Sieg haben. Das glaube ich auch nicht, dass es sowas gibt, auch wenn es in manchen Büchern steht. Aber es gibt doch sowas Grundlegendes und das kennzeichnet diese jungen Männer und das finden wir bei Jesus. Das Wort Gottes bleibt in ihnen und entfaltet dann auch seine normierende, seine sieghafte, seine inspirierende Kraft. Dann ist es Brot des Lebens und Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen. Und diese jungen Männer sind dann auch stark. Und in dieser Stärke sollen sie das Reich Gottes vorwärts treiben, proklamieren, im Dienst auch. Und das finden wir auch bei Jesus. Denn nach der Versuchungsgeschichte beginnt Jesus überhaupt erst mit seinem eigentlichen Dienst, nicht schon vorher. Und Lukas 4,14 lesen wir, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und das sollen wir letztlich auch tun. Wir sollen, wenn wir zu jungen Männern werden, sollen wir zurückkehren. In der Kraft des Geistes aber jetzt, in die Gemeindearbeit, zur Evangelisation, in unsere Nachbarschaft vielleicht, an den Arbeitsplatz, wo auch immer, wo Gott dich haben will und deine Berufung ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir vom Kind zum jungen, starken Mann heranwachsen, bei dem das Böse überwunden ist durch das Wort Gottes und das Wort Gottes dann auch eine tiefe, bleibende Wirkung in uns ausübt. Und meine Befürchtung ist, dass viele Christen hier hängen bleiben, nicht weiterkommen und sich auch der moderne, bedürfnisorientierte Wohlstandschrist hier sehr schwer tut an dieser Stelle. Letztlich hat es Jesus aber selbst in seinem Grundlagengleichnis vom Sämann auf den Punkt gebracht. Er beschreibt hier, dass Samen auf den Felsen fällt, also Wort Gottes. Der Teufel will es immer versuchen wegzunehmen. Es ist eine Anfangsbegeisterung da, aber es hat keine Wurzeln. Es wird der bequemere, der einfachere Weg gewählt und damit kann es nicht wachsen. Selbst wenn es am Anfang erstmal vielleicht sogar aufsprießt und dann denkt, Mensch, da passiert ja was. Oder Jesus nennt Dornen. Jesus nennt die Dornen konkret, sind Sorgen, der Alltag mit seinen Belastungen, der uns aushöhlt, Sorgen, die uns ständig blockieren, auf die wir blicken, uns dann binden. Reichtum, damit die Möglichkeiten ja auch des Lebens, das vielfältig interessant zu gestalten, damit aber auch den Glauben auszuhöhlen und Vergnügung, Begierden. Wenn das unser Leben prägt, kann nichts zur Reife gebracht werden, sagt Jesus ganz klar, dann kommt nichts zur Reife, dann wachsen und reifen wir eben nicht im Glauben, sondern wir bleiben stecken. Hier hilft auch nur ein radikaler Schnitt, hier muss der Herzensacker nochmal richtig durchgepflügt werden. Jeremia schreibt schon, pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Das bringt nichts oder bringt nicht viel. Es reicht nicht, wenn wir einfach immer weiter unter die Dornen sehen und das andere wachsen lassen. Die Bibel sagt, erst müssen die Dornen raus. Das ist meines Erachtens auch ein Grund dafür, warum manche Leute Predigten und Predigten hören. Das Wort Gottes kommt nicht an. Man wundert sich, Mensch, wieso versteht er das nicht? Erst müssen die Dornen raus. Dann kann das Wort richtig greifen und fassen. Und dann kann das Böse überwunden werden und dann werden wir stark und das Wort Gottes ist tief in uns verinnerlicht und wir können reiche Frucht bringen. Das, denke ich, kennzeichnet so eine zweite Gruppe von Menschen, zu der wahrscheinlich die meisten hier auch aus der Gemeinde dazugehören sollten, die jetzt nicht ganz am Anfang des Glaubens stehen, sondern die reif, die weitergekommen sein sollten im Glauben und sicherlich auch an vielen Stellen sind und die eben solche jungen Männer, junge Frauen sein sollen, die stark sind. Aber es gibt noch eine letzte Gruppe, eine höchste Stufe, wenn man so will. Das sind die Mütter oder die Väter im Glauben. Johannes schreibt über sie: Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also hier ist so eine, scheint so eine weitere Stufe geistlichen Lebens erreicht zu sein. Ein Leben aus dem Sein, aus der tiefen Kenntnis Gottes. Und das ist, glaube ich, auch nur nach langen Jahren des Glaubens möglich. Oft auch durch schwierige Zeiten hindurch, wo man die Treue Gottes erlebt hat. Solch eine Glaubensstufe kann man, glaube ich, nicht nach 4 Wochen erreichen. Und ich kann auch ganz klar sagen, dass ich über diesen Teil jetzt nur theoretisch predige. Also was ich jetzt sage, kann ich nicht aus eigener Erfahrung in dem Sinne sagen, dass ich sagen könnte, ich wäre schon so weit. Das ist definitiv nicht der Fall. Diesen Stand oder diesen Bereich habe ich sicher noch nicht erreicht. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann erreiche. Aber ich glaube, das braucht eben auch Jahre und Jahrzehnte des Wachstums. Horst Stricker schreibt nochmal dazu. Er ist vielleicht solch ein Mensch, der das erreicht hat. Im Unterschied zur Kindheitsphase, in der die Gefühle dominieren, der Jugendphase, die sich im geistlichen Kampf bewähren muss, wird von den Vätern gesagt, dass sie bei dem, der von Anfang an da ist, zur Ruhe gekommen sind. Es erinnert an den Gott des Himmels und der Erde, in dem alles seinen Ursprung und Bestand hat. Schöpfung und Erlösung, Zeit und Ewigkeit. Ein wenig philosophisch formuliert könnte man sagen, die Väter haben in Jesus Christus, dem Uranfänglichen, ihren Urgrund gefunden und erfahren. Das frühere geistliche Auf und Ab, das Hin und Her, die kritischen und umkämpften Zeiten sind eingemündet in die Ruhe Gottes. Die Folgen sind einfach wunderbar. Solche Menschen sind Säulen für die Gemeinde. Aber eben auch oft durch viele Kämpfe hindurch. Offenbarung 3, Vers 12 schreibt, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Kann man sich gut vorstellen, dass wir solche Säulen auch in unseren Gemeinden brauchen. Solch ein Mensch lebt mehr aus dem souveränen Handeln Gottes als durch seine Aktivitäten vielleicht. Und wir kennen vielleicht auch solche Vorbilder, die vielleicht gar nicht mehr die großen Aktiven sind. Ja, ich denke vielleicht so an Dieter Schrader, der so an Gott dranbleibt, oder auch, weiß ich nicht, Katharina. Das sind ja enorme Glaubensvorbilder für uns, obwohl sie jetzt gar nicht mehr sozusagen an erster Front in der Aktivität stehen. Aber sie leben auch dieses Dennoch des Glaubens, trotz auch vieler, glaube ich, unbeantworteter Fragen und Schwierigkeiten und Leid und. Sie bleiben im Glauben und haben dieses Dennoch des Glaubens erlebt, durchlitten, erfahren. Paulus wünscht sich solche reif gewordenen Menschen für die Gemeinden. Und wie dringend sie notwendig sind, solche weitblickenden Menschen mit dieser großen Lebens- und Gotteserfahrung, zeigt 1. Korinther 4, Vers 15. Da sagt Paulus eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen traurig, wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Das heißt, Paulus sagt, ihr habt wahrscheinlich genug Leute, die euch sagen, wo es lang geht, wie es zu laufen hat, die euch drängen, schubsen, machen, tun. 10.000, aber nur wenige Väter, die euch wirklich die wirklich von Christus herkommen. Menschen, die Gott kennen, in ihm gereift sind, die sich in ihm geborgen wissen. Auch in allen endzeitlichen Katastrophen sind sie fest, fast unerschütterlich. Ich finde, Psalm 46 beschreibt das mal, Vers 3 und 4. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Das denke ich, wird nicht jemand sagen können, der ein paar Wochen erst im Glauben ist. Aber solch ein Glaubensvater kann das vielleicht sagen. Vers 12, der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Wenn ich solche Verse lese, dann weiß ich natürlich selber, wie weit ich davon entfernt bin. Ja, wenn Sorgen oder Probleme oder was sind, wird man gleich unruhig. Und viele Glaubenserfahrungen sind auf einmal wie wegdiffundiert und man sieht nur das aktuelle Problem. Da merke ich einfach, der Glaube ist noch nicht gereift auf diesem Stand. Und das dauert eben auch seine Zeit. Manchmal habe ich auch den Eindruck, Gemeinden sind so ein bisschen wie so ein Hühnerhaufen. Also mein Vater, der hat auch so ein paar Hühner. Und immer wenn da so ein großer Vogel vorbeifliegt, also man sieht nur so den Schatten, ja, so ein Schatten, dann sind die Hühner völlig aufgeregt, gackern, laufen in dem Stall darum und haben riesen Panik, fliegen umher, obwohl gar nicht viel passiert. Und sein Vater im Glauben, der hat Gelassenheit, der hat diese Ruhe aus Gott, da ist etwas gereift. Und deshalb brauchen wir auch solche Menschen. Ich möchte noch ein paar Stichworte sagen, natürlich nicht vollständig, die meines Erachtens auch solche Väter im Glauben kennzeichnen. Wenn man sich auch Leute, das könnt ihr vielleicht auch mal selber nachlesen, wie Leute am Ende ihres Lebens so gedacht haben, gelebt haben, was sie gekennzeichnet hat. Ich denke an Paulus, 2. Timotheusbrief, wahrscheinlich sein letzter Brief, den er geschrieben hat. Da ist er so ein Mentor. Ja, so ein Vater für Timotheus, er ermutigt ihn, begleitet ihn, versucht ihn auch vor Fallen zu bewahren, zum Beispiel Geldliebe oder auch vor bösen Menschen, ist durch sein Leben ein Vorbild. Also er sagt nicht, das habe ich dir jetzt so richtig erzählt, sondern er sagt 2. Timotheus 3, du bist meinem Lebenswandel gefolgt. Also er konnte über Jahre diesen Lebenswandel sehen. Timotheus ist ihm so wichtig wie sein eigenes Kind. Ganz wichtig sicherlich solche Väter, Mütter im Glauben, dass sie für andere beten. Er betet für ihn, steht 2. Timotheus 1, Vers 3 sogar, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Die kann man manchmal im Altersstress sozusagen der mittleren Jahre gar nicht so wahrnehmen. In Hagen, wo ich herkomme, da war, denke ich, auch so ein Vater im Glauben. Der ist schon tot und der hat so die letzten 10 Jahre, schätze ich mal so ungefähr, seines Lebens, jeden Tag, da hat er sich auch dran gehalten, das weiß ich, für mich und auch für uns dann als Ehepaar oder auch als werdende Familie mit seiner Frau gebetet, jeden Tag. Und er hatte auch so diese Gelassenheit im Glauben, einfach aus dieser langen Lebenserfahrung, aber auch durch Leid, durch Krieg, durch und so weiter. Ja, der müsste vielleicht in die Sonntagsschule, in den Kindergottesdienst kommen. Der könnte da nämlich so eine Bibel zeigen, so ein Neues Testament, da war so ein Loch drin. Da war ein Schuss im Krieg stecken geblieben. Also er hat das immer in der Uniform gehabt und ein Schuss war dann stecken geblieben. Und deshalb ist er nicht gestorben. Also der hat wirklich Dinge auch mit Gott erlebt, auch im Leid. Und das war sicherlich so ein Vater, so ein Beter, aber der aus einer ganz großen Gelassenheit auch kam. Paulus ermutigt Timotheus, dran zu bleiben, nicht nach rechts und links abzuweichen, sondern sich ganz zentral in der Mitte zu halten. 2. Timotheus 4, ich bezeuge eindringlich, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Also Paulus sagt, Mensch, richte dich nicht nach dem Wetter. Das ist so unzuverlässig, das Wetter. Das Wort Gottes, das ist zuverlässig. Daran kannst du dich orientieren. Und Paulus kann das mit dieser jahrzehntelangen gelebten Autorität dann auch sagen. Paulus macht Timotheus auch nichts vor. Er sagt ihm nicht, Mensch, das Christsein ist ein Spaziergang oder ein Event oder das ist eine lockere Sache, zieh das mal durch. Sondern er sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Also er fordert ihn heraus und sagt, Mensch, aber es lohnt sich durchzuhalten. Ich denke, was auch solche Väter kennzeichnet, ist ihr Segen. Im Alten Testament zum Beispiel sehen wir Jakob. Lange Zeit Betrüger gewesen, viele krumme Wege gegangen, hat sich so irgendwie durchgeschlängelt und trotzdem findet er zu einer tiefen Beziehung zu Gott letzten Endes. Und wir lesen in 1. Mose 49, 28, alle diese sind die 12 Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Und vielleicht ist auch mancher Segen erst weitergebbar, wenn man so ein langes Leben hinter sich hat. Und die Bibel zeigt das auch auf, dass Segen nicht einfach nur ein netter Wunsch ist, sondern eine reale Kraft und auch etwas ganz Wertvolles, Ehrfurchtvolles, wo Gott handelt. Und solch ein Segen kann sich über Jahre und Jahrzehnte auch auswirken. Solche Väter und Mütter im Glauben können, glaube ich, segnen vielleicht mehr als Jüngere. Sie haben vielleicht wirklich so einen Segen, den sie weitergeben können. Und wie nötig sind heutzutage solche Menschen? Ein letzter Abraham war auch ein Mensch, der viele Fehler, wenn man so die ganze Lebensgeschichte guckt, man guckt immer gerne so aufs Ende, der hat viele Fehler gehabt, Sünden, Ängste, zweimal hat er seine Frau als Schwester ausgegeben, weil er Angst hat, dass sie ihm die wegnehmen. Dann hat er Jahrzehnte auf einen Sohn gewartet. Gott hat ihm gesagt, Mensch, du kriegst einen Sohn. Und er hat gesagt, das klappt nicht mehr. Und hat dann mit seiner Magd ein Kind gekriegt. Also hat er was vorweggenommen, weil er es nicht mehr so glauben konnte. Und am Ende wird er doch als Glaubensvater bezeichnet und ist dahin gereift. Er kennt Gott und glaubt ihm bedingungslos. Römer 4 sagt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Das war der Stand Abrahams am Ende seines Lebens. Das Nichtseiende bringt Gott in Existenz. Und noch weiter, nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Das ist auch seine Definition von Unglaube, sieht auf sich selber, sieht kann ich nicht, geht nicht, oder auf die Umstände, geht nicht. Der Glaube sieht auf das, was Gott verheißen hat. Das ist der Unterschied. Und er konnte das am Ende seines Lebens. Und die Bibel schreibt sogar ein Vers weiter, und er war der vollen Gewissheit, das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Also Abraham war nicht mehr jemand, der so schwankte und überlegte, sondern diese volle Gewissheit, was Gott sagt, das passiert, das stimmt, dafür gab es keine Zweifel für ihn. Und er hat es ja auch gelebt, volle Gewissheit, ja, was für ein Glaube, welchen Rechnen mit Gott. Und solchen Glauben brauchen wir sicherlich auch heute, aber das braucht Zeit, das braucht ein Kennenlernen Gottes. Und deshalb glaube ich, dass wir auch solche Väter im Glauben brauchen, selber solche werden sollen und dass die Gemeinden das auch brauchen, dass wir alle Stadien letzten Endes des Glaubens auch so brauchen. Deshalb bin ich kein Freund davon, wenn Gemeinden sehr stark sozusagen auf eine Generation sich ausrichten. Natürlich brauchen wir für jede Gruppe spezielles Programm, aber wir brauchen letztendlich alle diese Stufen des Glaubens. Und auch dort, wo man denkt, Mensch, da sind junge, dynamische Gruppen, die nach vorne gehen, wenn man genau hinguckt, sieht man oft, dass die irgendwann ins Trudeln geraten, wenn diese Väter im Glauben fehlen, die doch diese weitere Sicht haben. Ja, ich möchte zusammenfassen, wenn du ein Kind im Glauben bist, freu dich daran und wir freuen uns mit dir. Lies die Bibel, lass dich von Gott lieben und füllen. Wenn du länger Christ bist, dann sind, und das sind wohl hier vielleicht die meisten, dann stell dich dem Kampf, setz dich nicht zurück, sondern Christsein ist kein Spaziergang. Es wird immer Entscheidungen geben und bemühe dich, solch ein Kämpfer zu werden, ein Starker im Reich Gottes. Und lasst uns alle dahin streben, vielleicht sind es was auch manche schon, diese Väter und Mütter im Glauben zu werden, Menschen, die aus dem Sein, aus der Kenntnis Gottes leben, für die dann so einen ungeheuren Segen auch für andere und für die Gemeinde sind. Amen.